Was tun? Annähern oder wegbleiben? Ich lasse euch mal tief in mein Herz schauen. Manchmal habe ich ja Außendienste, wo ich anderswo hinfahre und predige. Und manchmal sind die Gottesdienste da eine halbe Stunde früher, fangen die an um 10 Uhr. Und infolgedessen enden sie meistens auch schon eine halbe Stunde früher. Und ich habe ausreichend Zeit, hierher zu kommen. Und ich komme dann so auf den Parkplatz vor unserer Wohnung hier hinten an, dass ich noch hierher kommen könnte. Gottesdienst ist vielleicht gerade zu Ende oder ist eine halbe Stunde später. Und ich überlege mir dann, was machst du jetzt? Gehst du noch rüber zu deinen Schafen? Oder ziehst du dich zurück in deine Trutzburg da oben? Was machst du? Es gibt einen Vektor, der mich hierher zieht, nämlich einfach die Sehnsucht nach Gemeinschaft. Nach einer Gemeinschaft, in der ich mich fallen lassen kann, in der ich zu Hause bin, wo ich einfach da sein kann. Genau, da auch zur Erklärung. Also mein Spannungsbogen, der läuft immer sehr stark berufsbedingt auf Sonntag 10.30 Uhr hin. Und dieser Spannungsbogen, der fällt dann um 12 Uhr steil ab. Wer immer mich vielleicht ein wenig gerantig oder gereizt erlebt hat, Sonntag 12 Uhr oder später, den bitte ich jetzt hier herzlich um Entschuldigung. Das hängt auch damit zusammen, dass sich so im Laufe der Woche meine Anspannung aufbaut und konzentriert auf diesen Vormittag und dann fällt sie steil ab und dann ist bei mir wie bei jedem anderen auch, wenn er Feierabend hat, wenn die Anspannung nachlässt, der Wunsch da, sich fallen zu lassen und auch in netter Gesellschaft zu sein. Und das ist eine Kraft, die mich dann von meinem Auto, von meinem Parkplatz hierher zieht. Es gibt aber auch eine andere Kraft. Es gibt dann eine Kraft, die mich eher in meine Trutzburg da oben zurückscheucht. Und zwar ist diese Kraft einfach die, ich weiß, es gibt hier auch immer was zu tun. Weil ich nun mal hier Teil auch dieser Gemeinde bin, ich bin Teil dieser Gemeinde, aber ich bin von vornherein unter diesem Vorzeichen da gewesen, zu dienen. Und immer wenn ich hierher komme, und das ist auch völlig normal, und da muss auch niemand ein schlechtes Gewissen für haben, geht es für mich auch immer um Dienst, um Herausforderung. Und das ist so in meinem Herzen manchmal ein Zwiespalt. Dann weiß ich nicht so genau, was ich machen soll, wenn ich ankomme. Und schließlich, dann weiß ich auch, dass ich für den einen oder anderen einen ziemlich hohen Nervfaktor habe. Ich weiß, es gibt Leute, bei denen gehen die Mundwinkel Richtung Ohren oder vielleicht sogar Richtung Augenbrauen, wenn die mich sehen, die freuen sich. Aber es gibt auch Leute, je nachdem, auch was es zu klären gibt, was es für Probleme gibt, bei denen gehen die Mundwinkel eher nach unten, wenn sie mich sehen. Ist auch völlig normal. Aber das ist so mein Zwiespalt, in dem ich manchmal bin, wenn ich von einem Außendienst hierher komme und die Möglichkeit hätte, hierher zu kommen, es aber auch vermeiden könnte. Was tun? Annähern oder wegbleiben? Das kennen wir alle aus unseren Beziehungen. Was tun? Annähern oder wegbleiben? Du hast bestimmt auch mit dem Thema Gemeinde eine Baustelle. Fast alle Menschen in unserem Land haben mit dem Thema Kirche und Glauben und Gemeinde eine Baustelle. Und sie haben Phasen in ihrem Leben gehabt, wo sie sich angenähert haben und Phasen, wo sie die Distanz gesucht haben. Und in der Fläche, in der Breite in unserem Land haben die Menschen eher die Distanz gesucht. Und sie haben sich gegen Gemeinde, gegen Kirche, gegen Gemeinschaft entschieden. Das ist bestimmt auch in dir ein Thema, vielleicht nicht so ganz radikal, soll ich zur Gemeinde gehören oder nicht? Vielleicht auch soll ich mich tiefer in Gemeinde, in Gemeinschaft hineinbegeben? Soll ich mehr Gemeinschaft wagen oder eher nicht? Soll ich mich eher zurückziehen? Ich bin sicher, dass ihr diesen Zwiespalt kennt, vielleicht manchmal in einer Situation nur so, jetzt relativ bedeutungslos, setze ich mich zum Tisch dazu oder eher nicht. Aber vielleicht auch sehr bedeutungsvoll. Begebe ich mich in diese Gemeinschaft hinein? Werde ich Mitglied? Arbeite ich mit? Übernehme ich Verantwortung oder ziehe ich mich eher zurück. Was tun? Annähern oder wegbleiben? Mir ist irgendwann mal, als ich im Auto saß und in meinem Zwiespalt versunken war, aufgefallen, dass ich das Gefühl von anderswoher kenne und dass es mit meiner Mutter zu tun hat. Mir ist aufgefallen, dieses Gefühl, was ich hier auf dem Parkplatz manchmal habe, das hatte ich ursprünglich in meinem Elternhaus auf der Treppe aus dem Keller ins Erdgeschoss. Das ist ganz witzig. Ist mir irgendwann mal eingefallen, als ich da saß im Auto. Dieses Gefühl hat seinen Ursprung auf der Treppe zu Hause. Dazu muss ich auch euch erklären, das Kellergeschoss ist so ein wenig mein Bereich gewesen. Da hatte ich mein Zimmer. Ist kein Kerker gewesen, kein Karzer. Also meine Eltern sind sehr gut mit mir, mit uns umgegangen, war schön ausgebaut, hatte ein tolles Zimmer. Aber der Keller war auch hell genug. Der Keller war so mein Bereich und das Erdgeschoss war die Sphäre meiner Mutter und auch die Sphäre von Begegnung und Gemeinschaft. Und ich weiß, dass ich in meiner Kindheit oft auf dieser Treppe stand und gezögert habe. Soll ich hochgehen in den Bereich meiner Mutter, da wo sich das Leben abspielt, oder ziehe ich mich eher in den Keller zurück? Es war eine Kraft da, die mich nach oben gezogen hat in diesem Bereich. Die Gesellschaft meiner Mutter und überhaupt Gemeinschaft, Gesellschaft, Begegnung. Aber es war auch eine Kraft, die mich hinunter in den Keller gezogen hat. Es gab nämlich im Erdgeschoss auch immer was zu tun. Tischdecken, Geschirrspülmaschine ausräumen und vieles andere mehr. Und was auch mich so runtergezogen hat ein wenig war, dieses Leben, das war manchmal extrem turbulent. Wir waren zu Hause 4 Jungs und ich war mit Abstand der lauteste und wildeste und hatte einen hohen Nervfaktor für den Rest meiner Familie. Ich hatte eigentlich regelmäßig kaputte Hosen, kaputte Knie, kaputte Brillen. Und von daher, ich glaube, eine Brille habe ich mir sogar zerstört auf der Treppe, auf dem Weg nach oben. Und von daher habe ich also nicht immer nur spitze Jubelschreie bei dem Rest meiner Familie oder auch bei meiner Mutter ausgelöst, wenn ich da hochgekommen bin. Und Gott sagt uns in unsere Überlegung hinein, in unser Zögern hinein, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Von Gott geht eine Einladung aus, sich anzunähern und nicht fern zu bleiben, nicht wegzubleiben. Gott wird auch der Gott allen Trostes genannt. Ein Wesen, zu dem wir kommen können mit unserem Schmerz und sogar mit unserem Nervfaktor. Wie verspricht er diesen Trost? Was für ein Trost ist das eigentlich? Wie geht das? Wenn man sich ein wenig umschaut in den Versen vorher, dann stellt man sehr schnell fest, es geht um etwas, was sehr tief liegt in unserem Lebensweg. Es geht um den Trost, den Mütter ganz kleinen Kindern, Stillkindern gewähren. Wir werden hingewiesen auf die ersten Monate und Jahre unseres Lebens. Ich lese mal diese Verse vor, die unserer Jahreslosung vorausgehen. Lasst euch von ihr trösten wie ein Kind an der Mutterbrust. Trinkt euch satt. Genießt die Pracht dieser Stadt. Denn ich, der Herr, sage euch, Frieden und Wohlstand werden Jerusalem überfluten wie ein großer Strom. Ich lasse den Reichtum der Völker hereinfließen wie einen nie versiegenden Bach. Und an dieser Fülle dürft ihr euch satt trinken. In dieser Stadt werdet ihr euch wie Kinder fühlen, die ihre Mutter auf den Armen trägt, auf den Schoß nimmt und liebkost. Ich will euch trösten wie eine Mutter ihr Kind. Die neue Pracht Jerusalems lässt euch den Kummer vergessen. Ich fasse es mal zusammen. Der Trost, von dem Gott hier spricht, der Trost einer Mutter, wenn man auf die ersten Lebensmonate und die ersten Lebensjahre schaut, dann liegt das ganz stark in dem Blick zwischen den Augen der Mutter und zwischen dem Auge des Neugeborenen oder auch des einjährigen Kindes. Da spielt sich ganz viel ab. Psychologen nennen das Spiegelung, was in den ersten Lebensmonaten passiert. Und das ist von entscheidender Bedeutung und Tragweite für das Leben eines Menschen. In dem Blick liegt Trost. Dann in Berührung und Nähe. Eine Mutter, die auf den Armen trägt, auf den Schoß nimmt und auch natürlich Ernährung. Der Blick, Berührung und Nähe und Ernährung, das ist so der spezifisch mütterliche Trost, den wir von Gott erwarten dürfen. Ich habe euch dazu ein Video mitgemacht. Lukas hat mich daran erinnert, dass ich das schon zweimal gezeigt habe. Aber ein Bild sagt mehr als 1000 Worte und bewegte Bilder sagen auch sehr viel. Und ich finde, dieses ist eine kurze Videosequenz, die zeigt sehr klar, wie wichtig der Trost einer Mutter für ein heranwachsendes Kind ist und auch was passiert, wenn dieser Trost entzogen wird. Es wird ein bisschen auf Englisch gebrabbelt, also es geht um ein Experiment hier, das sogenannte Still-Face-Experiment, also das stille Gesichtsexperiment. Da geht es vor allen Dingen um diesen Aspekt des Blicks, des tröstenden Blicks einer Mutter. Also wir sehen hier, wie eine junge Mutter sich ihrem Kind zuwendet mit Blicken, mit Gesten und auch mit ihrer Stimme. Und dann wendet sie sich ab und ist einfach reaktionslos für eine bestimmte Zeit, wie eine Maske. Und das ist hochspannend, was dann mit dem Kind los ist. Und in der Schlusssequenz wendet sich die Mutter ihrem Kind wieder zu und reagiert wieder mit Blicken und mit Nähe. Wir schauen mal da rein. Das ist ein sehr ungewohnter Gedanke für uns. Aber Gott sagt ausdrücklich, dass er uns so trösten kann und so trösten will, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. An dieser Stelle einfach ein Hinweis. Der Geist Gottes, in unserer Sprache männlich, ist im Hebräischen weiblich. Die Ruach. Es gibt ein paar wenige Belege, also es ist nicht ganz konsequent, es gibt ein paar wenige Belege, wo es auch der Geist heißt im Hebräischen, aber in der Regel, in der weit überwiegenden Anzahl der Vorkommen, ist der Geist weiblich. Die Ruach. Gott hat den Menschen nach seinem Bild erschaffen und er hat ihn als Mann und Frau erschaffen. Und in Gott ist beides da. Gott ist beides Vater und Mutter. Vor gut 2, vielleicht sogar 3 Jahrzehnten gab es so etwas wie eine Wiederentdeckung der Vaterschaft Gottes und was das für eine Bedeutung hat. Es gab einen Bestseller, einen christlichen Bestseller, das Vaterherz Gottes von Floyd McClung. In diesem Buch geht es unter anderem darum, dass wir uns mit unseren Vaterbildern auseinandersetzen müssen, um Gott als Vater überhaupt zu erkennen und wertschätzen zu können und um diese Seite, um überhaupt in den Genuss dieser Seite Gottes zu kommen, seiner väterlichen Zuwendung. Und es geht auch unter anderem darum, was für einen Schaden es bedeutet, wenn unsere irdischen Väter abwesend waren oder missbräuchlich waren, was für einen Schaden das anrichtet und auch was für Blockaden das bedeutet für unser Verhältnis zu Gott. Und ich glaube so, ich kann mir vorstellen, in den nächsten Jahren, und die Jahreslosung wird sicherlich dazu beitragen, wird es so eine Art Renaissance, eine Wiederentdeckung geben dieser Mutterseite Gottes. Und wir werden auch alle darauf gestoßen, uns mit unseren Müttern auseinanderzusetzen. Niemand von uns hatte eine vollkommene Mutter. Wir sind alle gefallene Geschöpfe, wir machen alle Fehler, wir sind alle sehr begrenzt in unserer Fähigkeit, uns zuzuwenden, auch als Eltern. Und ich glaube, es ist hilfreich für uns, wenn wir darüber nachdenken, wie waren unsere Mütter, was ist da, wo war Sättigung in der Beziehung zu unserer Mutter da, aber wo waren auch Frustrationen da? Gott hat ein vollkommenes Mutterherz. Er ist endlos belastbar und zugewandt und sein Trost kennt keine Grenzen. Dass Gott sich hier selbst mit einer Frau, einer Mutter vergleicht, ist schon mal sehr spannend. Noch spannender ist, wie es hier weitergeht. Gott wird nämlich konkret und sagt, wie er uns seinen mütterlichen Trost zuwenden will und wie er seinen mütterlichen Trost in diese Welt bringen will. Der zweite Teil, der nicht offiziell zur Jahreslosung gehört. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ja, an Jerusalem sollt ihr getröstet werden. An Jerusalem. Also Gott möchte Jerusalem zu so einer Art Abbild seiner mütterlichen Seite machen, dass die Einwohner zunächst einmal Jerusalems und Judas, aber auch letztlich die Einwohner aller Welt Gottes mütterlichen Trost an dieser Stadt empfangen. Gott sagt, er möchte diese Stadt mit Reichtümern überschütten, dass sie auch viel zu geben hat. Und vom Neuen Testament her ist es so, das ist vielleicht etwas erschreckend, befremdlich, aber Jerusalem im Neuen Testament ist die Gemeinde. Also, herzlichen Glückwunsch, ihr seid angekommen. Hebräer 12, 22. Ihr dagegen seid zum himmlischen Berg Zion gekommen und in die Stadt des lebendigen Gottes. Das ist das himmlische Jerusalem, wo ihr Gott zusammen mit seinen vielen tausend Engeln bei einem großen Fest anbetet. Ihr gehört zu seinen Kindern, die er besonders gesegnet hat. Also der Verfasser des Hebräerbriefs, der sagt hier, die Gemeinde ist das neue Jerusalem. Und er sagt zu den, vor allen Dingen in Richtung der Heidenchristen, ihr seid angekommen beim himmlischen Jerusalem. Ihr seid in der Gemeinde angekommen. Also, ob du es glauben kannst oder nicht, ob du es im Moment fassen kannst oder nicht, Gott will dir seine tröstenden Blicke, seine Nähe und Nahrung schenken in der Gemeinde. Der Ort, wo du mit deinem Schmerz, mit deinem Bedürfnis nach Nähe und Trost, mit deinem Lebenshunger, mit deinem Lebensdurst zur Ruhe kommen sollst, ist die Gemeinde, auch die Andreasgemeinde. Ich lade dich herzlich ein, nähere dich dieser Gemeinde oder deiner Gemeinde, wenn du als Gast hier bist. Nähere dich. In diesem Spannungsfeld soll ich mich eher zurückziehen oder soll ich eher hingehen? Meine Empfehlung und Gottes Einladung, nähere dich. Gott will dich hier trösten. Nun hat diese Gemeinde definitiv Schwächen. Für andere Gemeinden kann ich keine Aussagen treffen. Für diese Gemeinden, und ich fühle mich dafür sehr verantwortlich, weil ich an entscheidender Stelle dieser Gemeinde auch dienen soll und helfen soll. Wir haben im vergangenen Jahr, gleich nach der Berufung der neuen Leitung, einen Gemeindetest angeleiert. Und wir haben Ergebnisse. Und ich werde sie jetzt nicht verraten. Aber ein Ergebnis ist schon mal manifest. Diese Gemeinde ist nicht vollkommen. Sie hat Schwächen, sie hat klare Schwachpunkte. Was tun mit einer Gemeinde, die keinen Trost spendet, die mir keinen Trost spendet, die mich in meinem Schmerz allein lässt, die vielleicht sogar gereizt auf mich reagiert? Sich annähern oder wegbleiben? Das ist echt heiß, immer wieder. Wir haben alle Momente erlebt, wo wir verletzt wurden durch Gemeinde oder vielleicht auch aktuell verletzt werden. Und dann ist diese Frage da, was tun, sich annähern oder wegbleiben? Interessant ist, dass diese Prophetie Jesajas, die so ein gewaltiges Bild von Jerusalem malt und von dem Reichtum Jerusalem, dass sie auf eine Zeit weist, in der Jerusalem nicht vollkommen war, sondern sehr, sehr armselig dastand, nämlich als eine eroberte, geschleifte, niedergebrannte Trümmerstätte. Also dieses Bild von Jesaja, was er da zeichnet, von einer Stadt, die überreich ist und die ihre Kinder tröstet und nährt, ist ein krasses Gegenbild zu der Situation, in der die Jerusalemer und Judäer das hören. Ich habe es gerade in den letzten Wochen gelesen, die Heimkehrer nach dem babylonischen Exil, 70 Jahre nachdem diese Stadt erobert, geschleift, niedergebrannt worden ist und nachdem ihre Bewohner verschleppt wurden, diese Stadt ist eine Ruine. Und als die Heimkehrer dort ankamen, ungefähr um das Jahr 538, da weinten sie. Vor allen Dingen natürlich diejenigen, die sich erinnert haben an den ursprünglichen Glanz dieser Stadt. Sie weinten, weil es eine Trümmerstätte war. Und mit Gemeinde ist es manchmal auch so, und ich bin sicher, dass hier Menschen sind, die geweint haben, auch über diese Gemeinde oder über die Gemeinde, den Zustand von Gemeinde in unserem Land. Was tun bei einer Gemeinde, die überhaupt nicht, in einer Gemeinde, die überhaupt nicht oder noch nicht in der Lage ist, diese mütterliche Zuwendung zu gewähren, sich annähern oder wegbleiben? Und auch dafür hat der Prophet Jesaja eine Empfehlung. Man soll einer Gemeinderuine beistehen und hartnäckig für sie beten. Ich lese euch einige Verse vor, die ganz in der Nähe von unserem Losungsvers stehen, und wir hören in das Herz des Fürbitters Jesaja. Mein Herz schlägt für Jerusalem, darum kann ich nicht schweigen. Ich halte mich nicht zurück, bis Gottes Hilfe über der Stadt auf dem Berg Zion aufstrahlt wie die Morgensonne, bis ihre Rettung aufleuchtet wie ein heller Schein bei Nacht. Dann sehen alle Völker, wie der Herr dir Recht verschafft, Jerusalem, und ihre Könige bestaunen deinen neuen Glanz. Du wirst einen neuen Namen tragen, der Herr selbst wird ihn dir geben. Ein Schmuckstück wirst du sein, das der Herr in seiner Hand hält wie ein König seine Krone. Man nennt dich nicht länger die verstoßene Frau und dein Land nicht die Verlassene. Nein, du heißt dann meine Liebste und dein Land die glücklich Verheiratete. Denn der Herr wird dich lieben und sich über dich freuen. Und dein Land wird nicht mehr vereinsamt sein. Wie ein junger Mann sein Mädchen heiratet, so werden deine Einwohner sich mit dir verbinden. Wie ein Bräutigam sich an seiner Braut freut, so wird dein Gott sich über dich freuen. Jerusalem, ich habe Wächter auf deine Mauern gestellt, die den Herrn Tag und Nacht an sein Versprechen erinnern sollen. Ihr Wächter hört nicht auf zu beten, nicht einen Augenblick, gönnt euch keine Ruhe. Lasst auch dem Herrn keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufgebaut hat und die Stadt auf der ganzen Erde bewundert wird. Vielleicht hast du in letzter Zeit frustrierende Erfahrungen mit deiner Gemeinde gemacht. Kann es sein, dass Gott dir besondere, erschütternde Einblicke in den beklagenswerten Zustand der Gemeinde gibt, weil er dich zum Wächter bestellt hat? Und die Wächter haben nicht in erster Linie die Aufgabe, sich zu beschweren, sondern zu beten. Sie haben einen höchst interessanten Job. Sie sollen Tag und Nacht nicht schweigen. Merkwürdige Wächter, Tag und Nacht nicht schweigen. Ich hätte eher gedacht, dass Wächter sich eher still verhalten sollen. Sie sollen Tag und Nacht nicht schweigen, indem sie Gott im Gebet an sein Versprechen erinnern, diese Stadt wieder aufzubauen, bis sie in neuem Glanz der Herrlichkeit Gottes erstrahlt. Sich annähern oder wegbleiben. Für mich gibt es keine Alternative, als immer wieder die Nähe der Gemeinde zu suchen. Eure Nähe. Rückzug ist keine Option. Das Leben spielt sich hier ab, auch wenn es manchmal wehtut. Und außerdem, ich will dabei sein, wenn Gott die Gemeinde wieder aufbaut und sie auf der ganzen Erde bewundert wird. Darum lade ich dich herzlich im Namen Gottes ein. Komm, nähere dich deiner Gemeinde wieder an. Gott will von hier aus einen gewaltigen Strom von Trost in eine heimatlose Welt schicken. Und bei uns, die wir schon da sind, will er anfangen. Ich spiele euch jetzt ein Lied ein, das sich auch vor fast einem Jahr schon mal eingespielt hat. Und in dem geht es auch um den tröstenden Blick Gottes. Es dauert eine ganze Zeit, versucht währenddessen Gottes tröstenden Blick und seine Zuwendung wahrzunehmen. Und dann feiern wir das Abendmahl.